Transsensibel ist die Grundvoraussetzung im Grunde genommen, denn die Ängste bei diesen Menschen sind so groß und sie erfahren so viel Ablehnung immer noch in der Gesellschaft und auch im Gesundheitswesen, weil es dort Unverständnis manchmal gibt oder auch eben Vorbehalte bis hin zu Ängsten und entsprechend schon glücklich sind, wenn sie zum Beispiel in meiner Praxis sogar von meinen Mitarbeiterinnen am Empfang gefragt werden, wie sie denn angesprochen werden möchten, bevor sie denn dann zu mir ins Sprechzimmer kommen.
O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren.
Diese Podcast-Episode wird ermöglicht durch Dr. Lipp. Wir danken unserem Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unsere Sponsoring-Partner haben keinen Einfluss auf die Inhalte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Allgemeinmedizin. Mein Name ist Anushka Wasner und ich bin Redakteurin der Medical Tribune. Ja, und heute spreche ich mit einem Hausarzt, der in seiner Praxis mit wirklich großem Engagement Transpersonen bzw. nicht-binäre Personen versorgt und damit ja sozusagen eine Besonderheit in der Hausärztelandschaft ist. Lieber Dr. Christian Wiechers, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen konnten.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Herzlich willkommen. Dr. Wiechert, Sie haben eine Hausarztpraxis in Hannover am Kröpke, also wirklich im Herzen der Stadt. Ist es wichtig für Sie und für Ihre Praxis, so mitten im Großstadtleben zu sein?
Tatsächlich war es das für mich persönlich und das hat sich in den Jahren auch gezeigt, dass ich das genau richtig so gewählt habe für mich, weil mein Publikum bzw. mein Patientengut ist so reichhaltig, so bunt, aus allen Nationen, aus allen gesellschaftlichen Schichten. Das ist einfach ein Reiz, den ich gesucht habe und gefunden habe und damit auch ganz glücklich bin.
Genau. Sie haben in Ihrer Praxis nämlich auch ganz viel Erfahrung mit Transpatienten gesammelt. Und da würde ich gerne mal, um einen Eindruck zu bekommen, wie häufig sind Sie denn in Ihrer Praxis mit dem Thema geschlechtliche Inkongruenz konfrontiert? Wie stelle ich mir das vor? Wie viele Personen haben Sie schon bei Ihrer Transition begleitet?
Das hat sich mit den Jahren, würde ich sagen, entwickelt. Ich bin jetzt ungefähr 7, 8 Jahre in diesem Bereich schwerpunktmäßig unterwegs und habe so pro Woche mittlerweile mindestens 1 bis 2 NeupatientInnen aus diesem Bereich und begleite, ich habe heute nochmal geguckt, über 100 Menschen, mal mehr, mal weniger regelmäßig, je nach Bedarf, im Rahmen des Transitionsweges oder natürlich auch ganz klassisch hausärztlich. Denn das eine geht mit dem anderen natürlich einher und ich bin ja sozusagen als Hausarzt ein Lotse im Gesundheitswesen und werde aufgrund dieser Kompetenz eben auch tatsächlich auch in Anspruch genommen.
Vielleicht auch nochmal, um so den Einstieg zu bekommen, wenn es jetzt um die Transition geht, von welcher Diagnose sprechen wir denn da und wie stellen Sie die?
Also wir haben ja im ICD-10 nach wie vor nur die Diagnose aus dem Bereich F64.0. Transsexualismus heißt das. Das ist eigentlich ein veralteter Begriff, mit dem ich in meiner Praxis auch gar nicht mehr arbeite. Für mich geht es eher um Geschlechtsidentität, also die geschlechtliche Vielfalt, die sich bei mir sozusagen vorstellt. Und es gibt im Gegenzug ja auch noch die Störungen der Geschlechtsidentität, mit der arbeite ich im Grunde genommen nicht. Das sind ja beides Diagnosen aus dem psychiatrischen Bereich. Und ich arbeite generell mit der Verdachtsdiagnose sozusagen, beziehungsweise wenn sie denn dann bestätigt ist, ist es eine gesicherte Diagnose für mich. Und sie heißt Transsexualität beziehungsweise Transsexualismus. Aber ich wähle zum Beispiel auch in meiner Arztsoftware andere Begriffe, wie ich schon sagte, geschlechtliche Vielfalt, Transidentität, Transgender und Transgeschlechtlichkeit, Mann zu Frau, Frau zu Mann. Das passe ich also individuell an.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Steht dann zum Beispiel so ein junger Mensch auf einmal vor Ihnen und sagt, so, ich will das jetzt mal anders probieren, ich mache jetzt mal das andere? Oder beschreiben die Betroffenen erstmal eher sehr vorsichtig vor ihrem Hausarzt halt, dass sie ein Problem haben, dass sie was bedrückt und gucken dann, wie sie reagieren zum Beispiel, um dann sich so dem Thema eher anzunähern? Weil sie fangen ja nicht an, also in den seltensten Fällen wahrscheinlich mit der Diagnose Transition fällig.
Das stimmt. Und so wie Sie das beschreiben, wird das wahrscheinlich in Deutschland in vielen Hausarztpraxen stattfinden können, wenn denn die jungen Menschen tatsächlich sich trauen, dieses Thema bei ihrem originären Hausarzt so anzusprechen. Ich werde ja im Besonderen sozusagen aufgesucht, weil Menschen vorher von meiner Praxis wussten, dass wir in diesem Bereich sehr sensibel unterwegs sind, dass wir uns auskennen und meistens auf Empfehlung die Patientinnen und Patienten dann zu mir kommen. In der Regel sind die Ratsuchenden gut informiert, schon aus dem Internet oder aus Selbsthilfegruppen oder waren in queeren Zentren. Manchmal kommen aber auch ganz junge Menschen in Begleitung ihrer Eltern auch noch. Also es ist nicht so, dass die meisten nur alleine kommen. Mhm. Und das Durchschnittsalter ist von jugendlichem Alter bis Rentenalter vertreten.
Ihre Praxis wird transsensibel genannt. Also das ist ja auch der Grund, warum dann die Leute wirklich gezielt zu Ihnen kommen. Was verstehen Sie denn unter transsensibel?
Also transsensibel ist die Grundvoraussetzung im Grunde genommen, um sich mit Menschen, die eben in ihrer geschlechtlichen Identität sich nicht wohlfühlen beziehungsweise einen Transitionsweg beschreiten wollen, insofern erstmal die Grundvoraussetzung, damit man vertrauensvoll in ein Gespräch kommen kann. Denn die Ängste bei diesen Menschen sind so groß und sie erfahren so viel Ablehnung immer noch in der Gesellschaft und auch im Gesundheitswesen, weil es dort Unverständnis manchmal gibt oder auch eben Vorbehalte bis hin zu Ängsten, dass Menschen sich gar nicht öffnen können und entsprechend schon glücklich sind, wenn sie zum Beispiel in meiner Praxis sogar von meinen Mitarbeiterinnen am Empfang gefragt werden, wie sie denn angesprochen werden möchten, bevor sie denn dann zu mir ins Sprechzimmer kommen. Und da fängt die Sensibilität schon an. Und natürlich ist die Sensibilität das eine, die Kompetenz, die dann natürlich auch aufgefunden wird, sorgt dafür, dass das Vertrauensverhältnis meistens sehr schnell zustande kommt und man dann in das Thema ja intensiver einsteigen kann.
Genau. Und Sie haben jetzt aber schon angedeutet, es geht ja nicht nur um die Begleitung während einer Transition, sondern es geht ja auch tatsächlich darum, überhaupt diesen Personenkreis eine hausärztliche Versorgung möglich zu machen, bei der Sie eben nicht an, weiß ich nicht, Unsensibilität stoßen sozusagen, also wo Sie sich akzeptiert fühlen und sich auch mit Ihren spezifischen Problemen auch besser öffnen können.
Genau, das ist das wichtigste Anliegen im Grunde genommen, denn wenn der Transitionsprozess abgeschlossen ist, wird ja ein in der Regel ganz normales Leben weitergeführt bis ins hohe Lebensalter hinein und solange kann ich Menschen begleiten, wie ich denn selber ärztlich in dem Bereich tätig bin.
Ja, genau, und dazu braucht man dann ja eine gewisse Sensibilität und ein Verständnis neben dem Fachwissen.
Genau.
Können Sie uns mal einen Fall erzählen, von dem Sie sagen, der ist so typisch für meine Praxis gewesen, von einem Menschen, der zu Ihnen gekommen ist und vielleicht vorher auf Widerstände gestoßen ist oder durch Zufall von Ihnen gehört hat? Ich sage jetzt mal idealtypisch, den Sie begleiten konnten.
Ja, genau. Es ist spannend. Typisch sind die Fälle nämlich in der Regel fast nie. Sie sind dann doch so individuell, dass in der Regel der Lebensweg, der bis dahin schon gegangen ist, doch meistens mit Hürden versehen war. Und dann der Wunsch besteht tatsächlich einerseits die medizinische Begleitung im Rahmen des Transitionsweges durch mich organisiert, begleitet, informiert zu sein. Und ich erinnere mich sozusagen aus meinen Anfängen, das ist vielleicht ganz spannend auch für die Hörerinnen und Hörer hier. Das war vor 2016, kam eine junge Frau, nenne ich sie jetzt nochmal, in Begleitung ihrer Mutter, die für mich ganz offensichtlich eher im männlichen Äußeren für mich zu lesen war, sowohl vom Kleidungsstil her als auch vom Styling-Typ her und war noch sehr verunsichert, wirkte auch schüchtern und verängstigt und die Mutter hingegen war sehr progressiv unterstützend und hat also das Anliegen eigentlich mehr vorgetragen als jetzt ihre Tochter bzw. Sohn. Und es war dann nach diesem Gespräch sehr schnell ein gutes Verhältnis entstanden und ich konnte quasi den jungen Mann, so wie ich ihn denn dann jetzt bezeichnen darf, der jetzt Anfang 20 ist, durch seine Transition tatsächlich so begleiten, immer wieder hausärztlich, dass neben der psychiatrisch bzw. therapeutischen Ebene dann die operativen Schritte mit mir zusammengegangen werden konnten und auch die Hormontherapie, die teilweise ich durch die Gabe von Testosteronspritzen mittlerweile auch regelmäßig durchführe. Also tatsächlich so weit mittlerweile 7 Jahre begleiten, dass wir ein gutes, vertrauensvolles, hausärztliches Verhältnis haben und ich natürlich im Rahmen der Transition und des ganzen Weges viele Informationen habe und eine Vertrauensperson, glaube ich, geworden bin in vielen Gesundheitsbereichen. Fragen.
Sind die Leute, die zu Ihnen kommen, oft in dem Alter, ich habe jetzt schnell gerechnet, 15 Jahre war das Mädchen in dem Moment dann noch alt, das ist ja auch ziemlich früh, oder?
Genau, das ist grundsätzlich war es für mich auch früh, aber die Fragestellungen bzw. die Themen werden natürlich mit der Pubertät für die Jugendlichen, wenn sie denn in der Geschlechtsdysphorie oder in der Geschlechtsinkongruenz leben, relevant. Das heißt, dann verändert sich das Äußere, dann verändert sich die Stimmung. Wir können uns alle gut an unsere Pubertät erinnern und die Menschen, die mit uns zu tun hatten, das ist nicht immer leicht. Und wenn dann sozusagen eine ablehnende Haltung gegenüber dem eigenen Körper entsteht und dann auch noch sozusagen ein Versteckspiel stattfinden muss oder auch erstmal Irritationen da sind, Unverständnis, was ist mit einem anders, dann vertraut man sich idealerweise natürlich den Eltern an, wenn man den Mut dazu hat und oder sucht sich Informationen. Und je früher, sage ich mal, der Weg dann vielleicht begleitet werden kann, und das ist ja meine Hauptrolle, ich übernehme ja nicht die klassisch therapeutischen und behandlerischen Maßnahmen, sondern ich begleite und ergänze eben hin und wieder, darf auch bestimmte Dinge machen, die andere dann in dem Bereich nicht machen, wie zum Beispiel das Verordnen von Stimmtherapien. Das gehört ja alles am Ende mit dazu. Sinnvoll ist, sich frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen. Und wir haben ja nun mal die Zweiteilung zwischen Kinderärzten und Erwachsenenärztinnen und Ärzten. Und deswegen, ja, kommen Jugendliche teilweise auch sehr früh in meine Praxis.
Sie haben eben die Worte Geschlechtsdysphorie und Geschlechtsinkongruenz erwähnt. Vielleicht können Sie noch mal erklären, was Sie darunter verstehen. Und was mich auch interessieren würde, wie entwickelt sich denn eigentlich so eine Geschlechtsidentität? Weil das ist ja dann die Grundlage, auf der alles Weitere aufbaut.
Genau, also diese beiden Begriffe, die ich vor meinem Schwerpunkt auch nicht kannte und mit denen ich mich beschäftigen musste, kommen in dem Fall tatsächlich aus dem angloamerikanischen Kontext. Die Amerikaner sind tatsächlich ein bisschen weiter und pathologisieren tatsächlich auch nicht so, beziehungsweise differenzieren weiter, als wir das tun, wo wir eben nur eine Diagnose haben. Der ICD-11 wird daran sich orientieren und tatsächlich auch mit anderen Begrifflichkeiten und Diagnosen arbeiten können, denn die Geschlechtsinkongruenz beschreibt im Grunde genommen den Zustand, in dem die empfundene Geschlechtsidentität nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Also dieses Gefühl, im falschen Körper geboren zu sein, wird so deutlich, ja, dass daraus ein Leiden entsteht. Und dieser Leidensdruck beschreibt im Grunde genommen das Problem, was dann in der Dysphorie hin und wieder nicht zu wissen, wie es jetzt gerade ist, sich entlädt. Und die Sicherheit aber am Ende klar ist, wenn die Inkongruenz bekannt ist, gesichert ist, dann wird sie auch angenommen und dann wird in der Regel ein Transitionsweg beschritten. Mit welchen Schritten und Maßnahmen auch immer, das ist gar nicht vorgegeben. Das war tatsächlich früher in Deutschland anders. Wir haben ja das Transsexuellengesetz nach wie vor, auch wenn wir auf ein Selbstbestimmungsgesetz warten, ist in diesem Transsexuellengesetz noch viel geregelt für Menschen, die eben das Geschlecht ändern wollen, beziehungsweise angleichen wollen, anpassen wollen an das empfundene Geschlecht.
Jetzt haben Sie eben, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, aus einer Geschlechtsinkongruenz entsteht in der Regel eine Geschlechtsdysphorie. Es gibt aber auch Fälle, Stimmen, die sagen, es muss keine Dysphorie daraus entstehen, sondern es gibt auch einfach Menschen, die haben diese Inkongruenz und leben da ganz wunderbar mit und beharren in diesem Zustand sozusagen. Können Sie das erklären?
Genau, das ist auch genau richtig so, denn wir wollen ja nicht pathologisieren. Das pathologische Element ist ja dann, wenn ein Leidensdruck entsteht. Denn dann sind wir ja damit konfrontiert, dass Menschen unglücklich sind und ärztliche oder therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Und dann müssen wir ja sozusagen mit den Diagnoseschlüsseln arbeiten, die wir zur Verfügung haben, um dann im Grunde genommen ja auch die medizinische Behandlung zu rechtfertigen, beziehungsweise dann auch zu finanzieren. Das ist so ein bisschen eine Krux. Deswegen können wir nur sehr schlecht mit den Begrifflichkeiten arbeiten. Aber die Dysphorie, die ich tatsächlich hin und wieder immer noch erlebe, auch bei Menschen im Rahmen ihres Transitionsweges, sind eben ein wichtiger Aspekt, der, wenn sie überwunden ist, die Dysphorie im Ende natürlich in der Inkongruenz am Ende des Weges zur Selbstsicherheit führt, richtig zu sein im neuen Körper.
Jetzt gibt's ja auch Leute, die denken, war das mit dem Trans, das ist ja jetzt, wo kommen die denn auf einmal alle her? Das ist ja jetzt eine Modeerscheinung. Ist es nur ein Eindruck oder ist es tatsächlich so, dass immer mehr Menschen sich als gender non-conform outen, um dieses Wort auch nochmal einzuführen? Haben Sie da Zahlen zu? Wie viele Menschen in Deutschland nehmen tatsächlich eine rechtliche und oder medizinische Transition überhaupt in Anspruch?
Also man kennt Zahlen, die besagen, dass eine von 400 Personen sich mit der Thematik beschäftigt und auseinandersetzt. Und die Transitionsschritte und Wege sind ja dann doch sehr individuell, sowohl was den Umfang angeht, als auch was die zeitliche Achse angeht. Von daher kann man das wahrscheinlich immer gar nicht ganz exakt sagen, aber das ist so ein grober Orientierungswert. Eine von 400 Personen in Deutschland.
Mhm. Was ich jetzt noch interessant fand, Sie haben gesagt, der Umfang ist unterschiedlich. Es gibt verschiedene Stufen der Transition. Können Sie das noch mal kurz erklären?
Genau, wir haben ja eine sogenannte Richtlinie des medizinischen Dienstes, die ein bisschen im Gesundheitssystem vorgibt, wie die Diagnose gesichert wird und welche weiteren Schritte dann möglich sind nach einer sogenannten Begleit- oder Richtlinientherapie, die im Grunde genommen die Diagnose sichern soll, weil sie ja aus dem Formenkreis der psychiatrischen Erkrankungen stammt, sind das eben in der Regel PsychiaterInnen oder psychologische PsychotherapeutInnen, die ein halbes Jahr Begleittherapie machen, in der es nicht darum geht, die Transidentität wegzutherapieren, sondern im Gegenteil die Unsicherheiten und die Fragen, die dabei auftreten, in Ruhe besprechen zu können, um dann ein Indikationsschreiben zu erstellen, was es den Personen ermöglicht, in die Hormontherapie zu gelangen, die dann in der Regel von endokrinologischen Praxen durchgeführt wird nach einer Eingangsuntersuchung und Diagnostik. Das ist in der Regel der erste Schritt, muss es aber auch nicht sein. Es ist nicht zwingend erforderlich, zum Beispiel die Hormontherapie durchzuführen, die aber in der Regel absolut gewünscht ist. Operative, angleichende Maßnahmen werden meistens erst in einem nächsten Schritt finden dort statt, wie beispielsweise Mastektomie bei Transmännern oder entsprechende aufbauende Operationen bei Transweiblichkeiten.
Mhm. Ja, jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurück. Sie sagen, eine Person von 400. Aber sind es jetzt mehr geworden oder ist es nur ein Eindruck? Oder, also beziehungsweise, wenn es mehr geworden sind, warum glauben Sie, ist das so?
Ich könnte mir vorstellen, dass es mehr geworden sind, will es aber eigentlich nicht glauben, weil ich eher den Standpunkt vertrete, dass Menschen glücklicherweise heute die Chance bekommen, eher sich mit der Thematik auch eben öffnen zu können und ein inneres wie äußeres Coming-out zu vollziehen, bevor sie unglücklich diese Themen verdrängen und dann zwanghaft ein Leben leben, was dann vielleicht nach Jahrzehnten als dann doch falsch gelebt wahrgenommen wird. Denn das habe ich tatsächlich in der Erfahrung meiner Praxis auch feststellen dürfen. Ich habe doch einige ältere Patientinnen und Patienten gehabt, die sehr glücklich waren, als sie auch noch im hohen Lebensalter, also jenseits der 40 oder 50, sich quasi outen konnten als trans.
Beeindruckend, ja.
Genau, es hat mich absolut immer beeindruckt. Also es sind anrührende Gespräche tatsächlich, wenn dann auch diese Akzeptanz, die wir versuchen zu vermitteln, dazu führt, dass Menschen einfach glücklich und dankbar sind, dass sie so angenommen werden, wie sie sich im vermeintlich ein Leben lang gefühlt haben.
Ja, vielleicht passt da meine nächste Frage tatsächlich sehr gut dazu, auch wenn es erstmal nicht so aussieht. Warum gibt es eigentlich so viele verschiedene Bezeichnungen für gender-nonkonforme Menschen? Also es gibt das Präfix trans, es gibt queer, es gibt nicht binär. Jetzt muss ich auf meine Notizen gucken. LSBIA oder LGBTQ oder LGBTQIA+. Warum ist das so kompliziert?
Also vielleicht erstmal, weil wir ja bei trans sind hauptsächlich und viele Menschen das nicht wissen. Die Menschen, die sich als trans bezeichnen, haben, ich weiß gar nicht, ob es direkt aus der Trans-Community selber kam oder sexualwissenschaftlich belegt ist, gibt es ja den Begriff cis auch. Also alle Menschen, die nicht trans sind, sind cis, damit gar nicht erst so der Eindruck erweckt wird, trans sei jetzt etwas Besonderes. Also trans ist eben einfach nur eine Bezeichnung. Und der Begriff trans, es ist ja auch eine Kurzform im Grunde genommen und leitet sich ja von Transsexualität oder Transsexualismus ab, beziehungsweise Transsternchen soll zum Ausdruck bringen eben, dass Menschen in der Nicht-Binarität sozusagen, also in dem binären System, sich nicht eben eindeutig oder vielleicht auch eindeutig andersgeschlechtlich verorten wollen. Und die vielen Begriffe, die sozusagen, das müssen wir ein bisschen abgrenzen, zur queeren Community gehören. Also auch der Begriff findet ja immer mehr Einzug in Abgrenzung sozusagen zur klassischen Heterosexualität, wo es ja quasi um Heterosexualität geht, also um Sexualität, ist der Begriff queer ja für Menschen gedacht, die eben genau mit diesen Buchstaben sich dort verorten wollen, um zum Ausdruck zu bringen, okay, ich habe eine andere geschlechtliche Identität, eine andere sexuelle Orientierung, ich bin vielleicht asexuell, das A steht nämlich dafür, oder ich bin intergeschlechtlich, oder ich bin eben nicht binär oder non-binär oder auch genderfluid. Also Menschen, die sich nicht eindeutig wiederfinden, suchen auch nach neuen Begriffen für sich. Und das finde ich eigentlich durchaus positiv, weil das zeigt sozusagen, wie individuell Menschen sowieso sind, das wissen wir alle. und dass sie sich nicht eingruppieren lassen wollen, wenn sie sich damit nicht wohlfühlen. Also die Selbstbestimmtheit ist da ein ganz wichtiger Aspekt, auch für mich. Ich frage immer danach meine Patientinnen und Patienten, wie möchten sie selbst genannt werden? Mit ihrer auch Diagnose, wenn ich es so nennen darf.
Also das Recht auf das eigene Plätzchen. Ich darf mich hier hinsetzen oder das ist meine Identität. Ja, ist ja nachvollziehbar, genau. Hm. Also ich glaube, solange der freiere Umgang mit der geschlechtlichen Identität noch so am Laufen ist, ist es wichtig, dieses Plätzchen zu haben, um die eigenen Rechte damit auch zu postulieren, sozusagen. Das wäre meine Interpretation.
Sehr gut, sehe ich genauso.
Jetzt ist nichtsdestotrotz die Entwicklung ja noch nicht so weit vorangeschritten und die ärztliche Versorgung von Transmenschen ist in Deutschland nicht flächendeckend gegeben. Also auf dem flachen Land finden die Betroffenen weder Psychotherapie noch Hormontherapie, geschweige denn geschlechtsangleichende Maßnahmen. Warum ist das immer noch so?
Das sind alles Spezialrichtungen, Fachgebiete, die in der Regel ja in Großstädten sozusagen angesiedelt sind. Also die endokrinologischen Schwerpunktpraxen finden sich eigentlich immer nur in Großstädten. PsychotherapeutInnen sind oft nicht gut ausgebildet in ihren Ausbildungen rund um die Thematik und scheuen sich deswegen, haben vielleicht Berührungsängste, fühlen sich nicht sicher, kompetent genug, insbesondere wenn sie am Ende sozusagen ja die Diagnose sichern sollen und ein Indikationsschreiben ausstellen sollen. Also da bedarf es unbedingt ja einer Weiterentwicklung, einer Weiterbildung, auch in den Instituten dieses Thema voranzubringen, immer wieder zu thematisieren, auch wirklich auch auf die Ängste und Unsicherheiten einzugehen. Es ist ja so, wir Ärztinnen und Ärzte, spreche jetzt mal für unsere Disziplin, wir gestehen uns ja ungern ein, dass wir etwas nicht können. Aber wir lassen die Finger davon, wenn wir wissen, dass wir es nicht können. Und ich finde es eigentlich viel wichtiger zu sagen, ja, da habe ich einen Nachholbedarf oder ein Defizit und wie kann ich das abbauen, wie kann ich mich weiterbilden? Denn ich muss keine Angst vor Transpatienten haben. Das sind Menschen wie Sie und ich. Und die sehe ich auch für mich nicht als kranke Menschen an. Die mögen einen Krankheitsaspekt mitbringen auch dazu und um den kümmere ich mich gerne. Sei er nun rein schulmedizinisch oder sei er rein somatisch oder eben auch psychisch. Aber das sind dann Begleitthemen.
Zu den Herausforderungen, die Sie jetzt genannt haben, gehört allerdings auch, also in der Praxis und jetzt Praxis doppeldeutig, also auch im realen Leben, dass bei der Behandlung von Transpersonen großer Gesprächsbedarf besteht, also zeitlicher Aufwand und auch die Medikation eine besondere ist, was beides Budgets sprengen kann, also beziehungsweise zu Prüfungen führen kann. Wie haben Sie das denn in Ihrer Praxis gelöst, wenn Sie so viele Transpersonen zu Ihren Patienten zählen?
Also tatsächlich ist es so, man muss mit einem gewissen Idealismus sich Menschengruppen zuwenden, die besonders zeitintensiv sind. Das muss jetzt aber gar nicht mit der Diagnose zusammenhängen, sondern es gibt ja verschiedene Kontaktanlässe, wo ich nicht nebenbei auf die Uhr gucken kann, was ich natürlich tun könnte, was aber der Sache nicht dienlich ist. Und entsprechend nehme ich mir die Zeit tatsächlich, die ich brauche, wohl wissend, dass sie mir in dem Fall vielleicht nicht so vergütet wird, wie das eigentlich notwendig wäre. Aber dann gucke ich an anderer Stelle sozusagen, wo ich das wieder aufholen kann zeitlich. Das ist immer schade in unserem Gesundheitssystem, was ja mit Budgets arbeitet, dass wir irgendwann nichts mehr bekommen für unsere Arbeit und dann quasi umsonst arbeiten. Und ich habe das zeitlebens als auch schwierig empfunden, aber wollte mich davon nicht gängeln lassen. Also mir macht die Arbeit mit den Transpatientinnen und Patienten Spaß. Sie bereichert mich sozusagen. Ich merke, wie ich ihnen helfen kann und wie sie dankbar sind für die eben Orientierung und Unterstützung. Und die medikamentöse Seite, die ist am Ende gar nicht so teuer, weil es ja auch keine Massenpatienten sind. Also wenn ich manchmal sehe, was bestimmte Therapien in Deutschland kosten, Tausende, da sind Hormontherapien, wie man so schön sagt, Peanuts gegen. Also davor muss man keine große Angst haben. Und dass ich dafür in Regress genommen werden könnte, weil man mir absprechen würde, da auf dem Gebiet kompetent genug zu sein, um vielleicht eine Hormonspritze zu verordnen, das könnte ich sehr gut widerlegen vor dem Widerspruchsausschuss. Mhm.
Mit welchen Schwierigkeiten im System haben Sie denn sonst noch zu kämpfen?
Also wir haben natürlich Versorgungsdefizite. Sie hatten das auch schon angesprochen. Das ist einmal natürlich, ich arbeite in einem Flächenland wie Niedersachsen. Haben wir wenige große Zentren, aber viel Fläche. Und Menschen müssen weit reisen, um dann sozusagen die Versorgung in Anspruch nehmen zu können, die ja in der Regel interdisziplinär verläuft. Also wir hatten verschiedene Fachgruppen jetzt schon angesprochen, nicht die PsychiaterInnen, die EndokrinologInnen, chirurgische Zentren sind rar gesät. Ist auch gut, dass sie sich darauf spezialisiert haben am Ende. Deswegen nehmen Menschen auch weite Wege in Kauf, um am Ende gute auch operative Ergebnisse zu erzielen. Aber das ist tatsächlich schwierig. Und ich bin ja nun klassischer Hausarzt und plädiere unbedingt dafür, dass ja, zu Beginn kann es eine und muss es auch eine fachärztliche Mitbehandlung geben. Aber Weiterverordnung von Hormonpräparaten etc. kann auch in einer Hausarztpraxis erfolgen. Viele andere Krankheitsbilder werden auch nur einmal jährlich fachärztlich kontrolliert und wir Hausärzte und Hausärzte übernehmen wie selbstverständlich die Weiterbehandlung. Und das ist kein Hexenwerk, wie man so schön sagt.
Mhm. Sind das die Schrauben, an denen man drehen müsste? Gibt es noch weitere, an denen Sie gerne mal zwei Umdrehungen machen würden?
Ja, würde ich sehr gerne. Und dafür tatsächlich muss man auch sensibilisieren. Da müssen wir sozusagen auch innerhalb der Ärzteschaft selbst uns untereinander sozusagen die Unsicherheiten und Ängste nehmen und einfach auch in den Austausch gehen und nicht sozusagen immer weiterverweisen. Ich mache das sehr gerne, aber ich merke natürlich auch, wo ich an meine Kapazitätsgrenzen komme, weil ich natürlich auch als Hausarztpraxis viele andere Patientinnen und Patienten zu versorgen habe, auch noch andere Schwerpunkte sozusagen mitbediene. Und ich würde mir wünschen, dass Kolleginnen und Kollegen lieber sich sozusagen mal untereinander vernetzen, in den Austausch gehen. Ich leite auch einen Qualitätszirkel zu diesem Thema in Hannover, der mir immer gut hilft, in den Austausch zu gehen mit allen Disziplinen, die daran teilnehmen. Das bereichert mich ungemein und gibt mir immer die Gelegenheit, auch über einzelne Fälle mal zu sprechen.
Wir hatten es eben schon mal gesagt, neben dieser mangelhaften Versorgungslage, über die Sie auch gesprochen hatten, kämpfen die Betroffenen in den Praxen auch immer wieder mit so ein bisschen mit Unsicherheit auf Seiten der Ärzte oder der MFA, mit Unwissen, auch mit Vorurteilen. Es gibt deswegen ein Portal, das nennt sich queermed.de. Das ist ein Verzeichnis für queerfreundliche bzw. überhaupt sensibilisierte Arztpraxen bzw. Ärzte und Ärztinnen. Warum muss es denn solche Empfehlungen überhaupt noch geben? Was könnten wir tun, um dieses Thema noch mehr zu normalisieren, sage ich jetzt mal?
Also, dass es solche Seiten gibt, ich wusste das tatsächlich auch, bevor ich dort auftauchte, gar nicht, sondern ich wurde auf Empfehlung offensichtlich dort reingesetzt. Das hat mich dann natürlich gefreut, wobei ich sagen muss, das hilft Menschen, die explizit nach solchen Praxen wie meiner suchen. Und für die Menschen ist es auch gut. Mein Ziel müsste es eigentlich sein, dass es solche Praxen wie mich gar nicht braucht, sondern dass alle Praxen mit dem Thema gut umgehen können. Und dafür braucht es allerdings Fortbildung, Weiterbildung innerhalb des eigenen Systems, der eigenen Ärzteschaft. Und das führt mich vielleicht dazu, wenn ich das an der Stelle sagen darf, wie ich selber sozusagen zu diesem Thema auch gekommen bin. Denn ich hatte auch wenig Ahnung, auch wenn ich mal in einer endokrinologischen Universitätsklinik im AIP meine Laufbahn begonnen habe, das ist schon ein paar Jährchen her, hatte ich mit dem Thema in der Praxis aber wenig zu tun. Und ich habe dann geguckt, wo kann ich mich selber informieren. Natürlich kann ich Literatur mir besorgen. Ich kann nach Fortbildung gucken. Es gibt die Akademie Waldschlösschen, die ist bei Göttingen, die sehr queersensible Themen anbietet und über den Bundesverband Trans auch bewirbt und darüber informiert. Ich habe mich auch mit queeren Zentren sozusagen vernetzt, um sozusagen den Kontakt zu halten zur Community, so darf man die ja bezeichnen, um das Angebot sozusagen zu verstetigen und eben auch durch den Zulauf von und mit meinen PatientInnen zu lernen, um dann sozusagen mit anderen, die in dem Bereich unterwegs sind, sich auszutauschen. Das passiert auch teilweise auf Kongressen, wo dann ganz kleine Randthemen manchmal zum Thema Trans dann doch auf die Tagesordnung kommen und dann natürlich Expertinnen und Experten vor Ort sind, die auch tagtäglich damit zu tun haben. Und Menschen, die sich dafür interessieren, sollen sich bitte einfach anschließen, die Lust auch darauf haben, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten.
Vielleicht habe ich es eben nicht richtig rausgehört. Was war Ihr Schlüsselerlebnis, falls es sowas gab? Also was war das, was Sie wirklich dazu gebracht hat, sich mit diesem Thema so intensiv auseinanderzusetzen?
Also tatsächlich hatte ich ja zu Beginn meiner ärztlichen Laufbahn so leichte Kontakte oder Berührungen zu diesem Personenkreis oder Patientinnenkreis und dann lange Jahre nicht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es eben dort eine schlechte Versorgungssituation gibt. Und bin über den Kontakt zum queeren Zentrum in Hannover sozusagen von denen angesprochen worden, ob ich mich nicht auf das Thema ein bisschen ja einschießen könnte, ein bisschen spezialisieren könnte. Und dann habe ich diese Herausforderung einfach angenommen. Mhm. Also es war ein kleiner Kick, ein kleiner Tritt vielleicht von außen auch, aber auch die Motivation zu sagen, ja, wenn das sonst niemand macht, dann traue ich mich einfach mal und wende mich dieser Patientengruppe zu. Nichts ahnend sozusagen, wie es sich entwickeln würde, aber das ist ja am Ende sehr positiv.
Was raten Sie denn Ihren KollegInnen, die noch neu im Thema sind, aber sich vielleicht wirklich in diese Richtung orientieren wollen oder in Anführungszeichen auch müssen, weil sie einfach in ihrer Praxis vielleicht damit konfrontiert sind und sagen wollen, okay, dann will ich es aber auch richtig machen. Was raten Sie denn so als ersten Schritt, um sich tiefer in das Thema zu begeben?
Also ich habe angefangen, tatsächlich ins Internet auch zu gehen und zu gucken, okay, wo kriege ich Informationen? Wie kann ich mich erstmal belesen? Wir haben Leitlinien zu dem Thema. Die sind natürlich lang und umfangreich, aber ärztliche Leitlinien geben einem immer eine gute Orientierung, wer in der Behandlung an welcher Stelle zum Einsatz kommt. Und sind eben Leitlinien, an denen wir uns orientieren können. Und des Weiteren habe ich mir Literatur besorgt. Ich bin zur Fortbildung gefahren, die ich quasi auch bundesweit gesucht habe. Die Zeit habe ich seinerzeit investiert, weil es mir wichtig war und weil ich eben auch mich vernetzen wollte. Und die überregionale Vernetzung hin zu Praxen wie meiner oder eben dann auch über QueerMed ist insofern sinnvoll, weil man tatsächlich durch den Austausch immer wieder dazulernt. Wir haben ja wenig Zeit im Grunde genommen in unseren Praxen, aber wir haben einerseits die Verpflichtung, aber zum Glück ja auch die freie Wahl, wie wir uns fort- und weiterbilden. Und wenn das Interesse geweckt ist, dann hat es mir immer und macht es wahrscheinlich jedem von uns viel Spaß, wenn wir mehr Wissen uns aneignen können und das Wissen sich vermehrt und wir es im Idealfall sogar weitergeben können. Und an dem Punkt bin ich mittlerweile so seit 1-2 Jahren, dass ich auch bereit bin, meine Erfahrungen so wie hier weiterzugeben. Wir haben Hausärztetage, an denen ich angefragt werde, aus meiner Praxis zu berichten. Das kommt tatsächlich immer sehr gut an, weil niedrigschwellig auf Augenhöhe quasi auch mal Unsicherheiten ausgesprochen werden können, als wenn jetzt man anonym in irgendeine Fortbildung geht und nur etwas anhört. Also der sehr persönliche Austausch ist in diesem Bereich extrem wichtig.
Also liebe Ärztinnen und Ärzte, wenn Sie das hören, beziehungsweise wenn Sie das nächste Mal die Programme lesen und Dr. Christian Wiechers dort lesen, dann gehen Sie in den Kurs. Mich würde interessieren, finden Sie eigentlich, dass jeder Hausarzt zu diesem Thema etwas auf der Platte haben muss, sage ich mal salopp? Und wenn ja, was ist das Minimum, was Hausärztinnen und Ärzte dazu wissen müssen?
Also grundsätzlich müssten wir ja alle im Studium mal davon gehört haben. Und ich denke mal, wir sind auch alle so gut informiert, gesellschaftlich wie medizinisch, dass wir wissen, dass Transsexualität keine Krankheit ist. Ich würde es fast manchmal sagen, wie eine Aufgabe an uns ist, den Menschen zu helfen, die diese Hilfe brauchen, weil sie eben im falschen Körper geboren worden sind. Und das Grundwissen ist, glaube ich, tatsächlich, dass es einen Prozess gibt. Dieser Prozess ist interdisziplinär zu gestalten, zu vernetzen und zu begleiten. Und dort offen zu sein für die Fragen und Wünsche und Anregungen der Patientinnen und Patienten hilft uns in jedem Fall immer, ja, eigene Ängste abzubauen und tatsächlich nicht das Thema sozusagen weiter zu verweisen an jemand anderen, der sich damit auskennt. Ich kenne das auch und darf das auch an der Stelle sagen. Ich nehme das auch niemandem übel, weil ich das natürlich bei anderen Krankheitsbildern auch mache. Man ist in der Regel im Praxisalltag froh, wenn man jemanden kennt, der sich damit auskennt und an denen man weiterverweisen kann. Aber es ist nicht so schwer, wie man denkt.
Genau, und um Ihren KollegInnen da auch noch weiterzuhelfen, haben wir im Vorfeld schon besprochen, dass Dr. Wiechers noch ein paar Links zusammenstellt, wo man sich dann langsam noch mal einlesen kann. Wir sind am Ende unserer Aufnahme. Lieber Dr. Wiechers, ich glaube, wir haben mit Ihrer Hilfe wirklich einen relevanten Einblick in die Situation der Gesundheitsversorgung von Transpersonen erhalten. Die Situation ist nicht ganz unproblematisch, aber Sie haben uns auch gezeigt, dass wie sich diesen Herausforderungen begegnen lässt. Und bestenfalls haben Ihre Kolleginnen und Kollegen über diesen Input auch ganz praktische neue Impulse bekommen. Das würde mich auch sehr freuen. Vielen herzlichen Dank dafür, auf jeden Fall.
Ich sage ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit.
Gerne. Ich hoffe, dass Sie, liebe Hörerinnen und Zuhörer, etwas für sich und Ihre Praxis mitnehmen konnten. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns auf Spotify oder auf einer anderen gängigen Podcast-Plattform. Und noch der Hinweis, das hatte ich eben schon mal gesagt, weiterführende Informationen und Links stellen wir in unsere Shownotes. Das war O-Ton Allgemeinmedizin zum Thema sensible Versorgung von Transpersonen. In unserer nächsten Folge spricht meine Kollegin Katrin Strobel mit dem Arzt und Kommunikationsexperten Dr. Marc Weinert, natürlich über Kommunikation. Und weitere Berichte zu diesen und anderen Themen finden Sie natürlich auch auf www.medicaltribune.de.
Das war O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.
Ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.